Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Gerade ist ja die Zeit der vielen aufeinanderfolgenden jüdischen Feste wieder vorbei. Der jüdische Neujahrstag mit dem Gedanken an die Schöpfung und an die Gebote wurde im September gefeiert. Die darauf folgenden 10 Besinnungstage mit dem Versöhnungsfest als Abschluss. Und gleich danach das Laubhüttenfest mit der Erinnerung an die Wüstenwanderung und zugleich dem Dank für die Ernte. Das haben die jüdischen Freunde gerade alles wieder gefeiert. So ein Laubhüttenfest im Herbst war es wohl, zu dem Jesus damals nach Jerusalem unterwegs war. Aber er hatte noch ein anderes Ziel außer der Feier. Wir lesen im Johannesevangelium im 5. Kapitel. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und der 5 Säulenhallen hat. In diesen lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen daliegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Es war aber Sabbat an jenem Tag. Nun sprachen die Juden zu dem Geheilten: Es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund machte, der sprach zu mir: Nimm deine Liegematte und geh umher. Da fragten sie ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat: Nimm deine Liegematte und geh umher? Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war weggegangen, weil so viel Volk an dem Ort war. Danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Da ging der Mensch hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Ein bisschen komischer Ort war das schon, dieser Teich Bethesda. Im Norden von Alt-Jerusalem, nahe der heutigen Annenkirche, hat man das Areal bei Ausgrabungen gefunden. Genau wie es hier beschrieben steht: 2 Teiche von 4 Säulenhallen umgeben und durch eine 5. Halle in der Mitte getrennt. Eine warme Quelle, deren aufsteigende Gase immer mal das Wasser sprudeln ließen. Möglicherweise hat jemand dort Heilung erfahren und nun verbinden sich die Hoffnungen der Menschen mit diesem besonderen, wunderbaren, magischen Ort. Einem Engel wird das Wassersprudeln zugeschrieben. Dass das so ein bisschen komischer Ort ist, zeigt sich schon daran, dass auch der Bibeltext hier nicht so ganz einheitlich ist. Es gibt viele Handschriften, die diese Erklärung mit dem Engel weggelassen haben und andere haben sie dann hinzugesetzt. Von Gott ist hier in diesem Zusammenhang erstmal gar nicht ausgesprochen die Rede und ich denke, er spielte vielleicht auch dort höchstens am Rande eine Rolle. Genau wie bei den vielen Engelchenfiguren und Schutzengelchen, die man heute an unterschiedlichsten Orten finden kann. Kein Grund, daraus eine Grundsatzfrage zu machen, aber auch nichts, was für die Beziehung zu Gott sehr wesentlich wäre. Bethesda, Haus der Barmherzigkeit, hatten die Menschen diesen Ort genannt. So wie wir unsere besonderen Orte auch mit Namen belegen. Aber der Name ist eigentlich ein bisschen irreführend. Denn von Barmherzigkeit ist, wenn es darauf ankommt, nicht viel zu spüren. Wenn es darauf ankommt, wenn jeder eine Chance für sich sieht, dann ist sich auch jeder selbst der Nächste. Deshalb ist es ganz schön unbarmherzig im Haus der Barmherzigkeit. Da kann keiner mit der Barmherzigkeit der anderen rechnen, wenn sich das Wasser bewegt. Und deshalb hat es auch der Gelähmte, von dem in unserem Bibeltext die Rede ist, noch nie geschafft und ist so resigniert. Die anderen sind am Ende immer schneller. Barmherzigkeit ist eben auch nicht unbedingt eine menschliche Erfindung. Bei allem, was wir so als Hilfsprojekt ins Leben rufen oder wohin wir uns so unabhängig von Gott wenden, da wird es menscheln. Das ist einfach so. Da helfen auch die großen Namen nicht. Jede gute Idee bleibt nicht gut, wenn wir Menschen sie umsetzen. Und jede Gemeinde ist auch nicht mehr heilig, wenn ich oder wenn ein anderer dabei ist. Das ist einfach so. Auch im Haus der Barmherzigkeit geht es unbarmherzig zu. Auch in der Diakonie wird nicht nur anderen gedient. Viele soziale Hilfsangebote haben nicht nur die Bedürftigen im Blick, sondern auch den eigenen Erhalt, die eigene sichere Arbeitsstelle, den Vorteil derer, die den Dienst leisten. Das ist gar keine Herabminderung oder Abwertung, sondern es ist einfach die nüchterne Erkenntnis, dass wir von unserem Tun nicht das Heil erwarten können. Was wir Menschen hervorbringen, ist immer auch von Eigennutz und Konkurrenzkampf geprägt. Das soll uns gar nicht davon abhalten, Dinge zu beginnen und Projekte zu unterstützen, aber es soll unseren Blick dafür offen halten, dass wir die Welt am Ende nicht heil machen können. Dass es ohne Gott und seine uneigennützige Liebe, dass es ohne Gott und seine Barmherzigkeit eben nicht geht. Unabhängig von ihm bleibt es immer unbarmherzig, auch wenn wir dreimal Haus der Barmherzigkeit da dran schreiben. Dazu leisten wir eben selbst auch immer wieder kräftige Beiträge. Vorige Woche waren wir mit dem Fahrrad unterwegs und oft gibt es ja für Fußgänger und Radfahrer so gemeinsame Spuren. Am vorigen Sonntagabend oder vor 14 Tagen am Sonntagabend lief da vor uns eine Dame mit einem Hund immer schön rechts, sodass sie eigentlich links gut überholt werden konnte. Sibylle hatte auch noch geklingelt, aber kurz vor uns schwenkte die Dame plötzlich auf die linke Seite. Sibylle bremste, ich fuhr noch gegen ihre Satteltasche und wäre um ein Haar umgefallen. Und als ich meine Beine so eilig aus dem Fahrradrahmen wieder sortiert und aufgestiegen war, da zischte ich der Frau im Vorbeifahren noch zu, meine Güte! Dann sah ich kurz einen traurigen und erschrockenen Blick und später habe ich mir meine Gedanken gemacht. Wenn so eine Frau am Sonntagabend alleine mit dem Hund unterwegs ist, sieht es ja nicht danach aus, dass sie zu Hause eine glückliche Familie hat und dass da viele Leute um sie sind. Vielleicht hat er sie den ganzen Tag schon allein verbracht und wer wird ihr an diesem Sonntag mal was Ermutigendes gesagt haben? Und ich, statt sie zu grüßen und wahrzunehmen, hau da noch drauf. Ich erzähle das, weil Menschen oft so ideale Vorstellungen von Gemeinde haben und immer wieder so enttäuscht sind, wenn es da menschelt. Sie hatten sich von der Kirchengemeinde mehr erwartet und wenden sich ab, weil sie merken, da geht's ja auch nur so zu. Aber das ist kein Grund. Das ist einfach idealisiert und wir machen es uns damit selber schwer. Wir schaffen die neue Welt und das neue Miteinander nicht mit unseren Ideen. Wir machen die Welt nicht barmherziger, Aber wir haben den unter uns, der wirklich Barmherzigkeit übt. Und das ist das Entscheidende. Das Gute an der Kirche, das Gute daran ist der Gute darin. Das ist entscheidend. Das Gute an der Kirche sind nicht die guten Menschen und sind nicht die, die sich alle lieb haben und mögen, sondern das Gute daran ist der Gute darin. Kein Grund, sich von negativen Erfahrungen abschrecken zu lassen. Jede und jeder kann in der Gemeinde Jesus begegnen. Und das alleine reicht schon. Das ist das Entscheidende. Deswegen kann man nüchtern feststellen, ganz schön unbarmherzig auch im Haus der Barmherzigkeit, ohne sich davon entmutigen zu lassen. Ganz schön riskant, dass ein Gelähmter sich bewegen soll. Jesus sucht diesen Teich auf. Er hat keine Berührungsängste mit diesem zweideutigen Heilungsort. Es gibt keinen Platz, an dem er nicht Menschen sucht und findet. Deshalb sollten wir vielleicht auch manchmal weniger Berührungsängste haben. Er sieht den Gelähmten, der sicher nicht 38 Jahre dort gelegen hat, sondern von dem es heißt, dass der 38 Jahre eben schon gelähmt war. Bei der damaligen Lebenserwartung ein ganzes Leben, ein fast ganzes Leben. Aber er lag bestimmt auch schon geraume Zeit dort, jedenfalls hat das öfter probiert, ins Wasser zu kommen. Lange genug, um mitzubekommen, wie es läuft oder wie es eben nicht läuft. Und Jesus sieht diesen Menschen und er nimmt ihn ernst. Jesus fragt, willst du gesund werden? Jesus fragt, was ist dein Ziel? Jesus kommt nicht einfach und macht. Jesus fragt auch uns, was willst du eigentlich? Wohin bist du unterwegs? Was suchst du? Suchst du nur einen Menschen, der dir rechtzeitig ins Wasser hilft, weil du dir so deine Heilung vorgestellt hast, weil das deine Idee von Veränderung war? Oder willst du wirklich heil werden? Was suchst du hier? Das ist die Frage, die Jesus auch uns stellt. Was willst du? Kommt es dir am Ende aufs Heilwerden, aufs Neuwerden an oder möchtest du jemand, der dir hilft, deine Vorstellungen vom Leben umzusetzen? Wissen wir nicht oft schon selber genug, ganz genau, wie es laufen soll? Können wir uns vorstellen, dass Gott vielleicht einen ganz anderen Plan hat oder auf anderem Wege zu seinem Ziel kommt? Die Antwort des Gelähmten ist ja interessant, er antwortet ja nicht richtig drauf. Er sagt nicht ja oder nein, sondern die Antwort des Gelähmten legt nahe, dass er eigentlich nichts anderes erwartet, was er sich eben immer schon vorgestellt hat, dass ihm mal jemand hilft, da reinzukommen, wenn es losgeht. Und Jesus führt mit seiner Frage zu dem hin, was jetzt kommt, zu dem, was er vorhat. Und das muss man sich mal klar machen, das ist absolut riskant. Ich vermute auch für Jesus, weil er seinem Gegenüber das Risiko des Vertrauens zumutet. Weil er seinem Gegenüber zumutet, seinem Wort zu vertrauen. Und weil er, und das denke ich schon, auch offen lässt, ob der das tut oder nicht. Absolut riskant. Steh auf und nimm deine Matte, sagt er. Verabschiede dich von deinen Vorstellungen, wie dir geholfen werden könnte. Vertraue dafür meinem Wort, auch wenn alle anderen dich für verrückt erklären würden. Steh auf, nimm deine Matte. Ja, und das Tolle passiert. Der Gelähmte nimmt den Ball auf. Nicht nur toll, dass Jesus das kann, das ist natürlich toll, aber auch toll, dass der Gelähmte den Ball aufnimmt oder besser seine Matte aufnimmt. Und nachdem er es gewagt hat, sich auf die Beine zu stellen, merkt er, dass sie ihn tragen. Nachdem er es gewagt hat, nachdem er Vertrauen investiert hat, spürt er, dass es trägt. Das Mattentragen allerdings bringt ihm gleich Ärger, weil die frommen Juden die Vorstellung hatten, dass der Messias kommt, wenn nur endlich mal der Schabbat richtig gehalten wird. Und deshalb waren die immer so sauer auf alle, die das regelmäßig versauten, also auch der mit seinem Matttragen. Und dabei merken wir, dass es in der Geschichte noch mehr Gelähmte gab. Leute, die in ihren Vorstellungen von Gott, in ihren Projekten, in ihrer Frömmigkeit, in ihren Vorhaben gefangen waren und denen mal jemand sagen musste, steh auf, nimm dein Projekt und geh. Der Pfarrer Justus Geilhufer aus Großschirmer, der immer wieder auch mal durch die Medien kommt und der übrigens beim nächsten Allianz-Abschlussgottesdienst, so Gott will, hier in Görlitz die Predigt halten wird. Der Pfarrer Justus Geilhufer hat mal vor kurzem gesagt, der Gedanke, dass Kirche immer reformbedürftig sei, also sich verändern müsste, passt ja gut zum Reformationstag, der darf sich nicht vordringlich auf Strukturen und Formen beziehen, sondern auf das Innere, die Seele der Kirche. Es wird mitunter der Eindruck erweckt, die Gebäude, die Ämterstrukturen, die Art der Gottesdienste müssten immer wieder angepasst werden. Das kann durchaus hier und dort der Fall sein. Ich erlebe aber, sagt er, was vor allem erneuert werden muss, und das muss permanent geschehen. Das ist das Herz, der Geist, die Seele, die in der Kirche steckt. Nämlich, dass wir Menschen da draußen suchen und mit dem Evangelium erreichen wollen. Was ist dein Ziel? Wir haben als Christen nicht die besseren Ideen für unsere Welt. Unsere Vorstellungen sind genauso vorläufig und verbesserungswürdig wie die eines jeden Vorgesetzten, eines jeden Politikers und so weiter und so fort. Aber wir kennen einen, dem wir vertrauen können wie der gelähmte Jesus, auch wenn wir vorher noch gar nicht wissen, was er vielleicht genau vorhat. Auch wenn wir noch nie in diese Richtung gedacht haben. Es sind nicht unsere Traditionen, die uns halten. Ob wir in Zukunft uns noch in solchen Kirchen treffen werden wie heute, ist nicht sicher. Ob wir Pastoren und andere Mitarbeiter haben, die bei der Kirche angestellt sind, ist offen. Aber Gott hat die Wege zu den anderen Menschen. Er hat Wege für uns zu diesen anderen Menschen. Und er wird seine Gemeinde aufbauen und wachsen lassen. Er wird Heil schaffen. Auf welchen Wegen auch immer. Und deswegen ist es total schön, dass Jesus uns den Zugang zu seiner Bewegung offen hält. Und zwar im doppelten Sinne. Zu seiner Bewegung der Kirche, aber auch zu seinem Leben in Bewegung. Zu der Bewegung, in die er uns bringen will. Jesus mutet uns zu, in Bewegung zu kommen. Er fordert uns heraus. Er möchte keine gelähmte, bewegungsunfähige Kirche und Gemeinde. Der Gelähmte hat im Laufe der Geschichte den Ort der menschlichen Selbsthilfe verlassen. Vom Haus der Barmherzigkeit ist er ins Haus Gottes gekommen. Dort trifft ihn Jesus. Und dort sagt ihm Jesus die entscheidenden Worte, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nichts Schlimmeres widerfährt. Nein, der Mann hat nicht heimlich gesoffen. Er hat auch nicht seine Frau geschlagen, die er wahrscheinlich nicht besaß. Und er ist auch nicht fremdgegangen. Jedenfalls erfährt man das hier nicht. Er hat von sich und anderen das Entscheidende fürs Leben erwartet und nicht von Gott. Und genau das meint Jesus mit Sünde. Auf sich selbst bezogen sein. Nicht in allem Gott vertrauen. Gott im Grunde genommen nur als Chiffre für die eigenen guten Bemühungen verstehen. Nicht als echtes Gegenüber, nicht als einer, der einen Plan für mich hat, nicht als einen, der mir helfen will und nicht als den, dem alles in unserem Leben dienen soll. Diese Selbstbezogenheit, dieses auf sich selbst Vertrauen, das lähmt. Auch außerhalb der Kirche ist ja in letzter Zeit häufig von der gelähmten Gesellschaft die Rede, da wo nichts mehr losgeht, nichts nach vorne geht. Und meistens bezieht man das nur auf Wirtschaft und solche Dinge. Aber die Lähmung der Gesellschaft, die ist tatsächlich da. Die kommt aber eben daher, dass wir uns auf uns selbst beziehen. Die kommt daher, dass Gott rausgedrängt wird. Die kommt daher, dass wir zu Gott keine Beziehung haben. Das lähmt eine Gesellschaft und auch eine Kirche. Aber Jesus möchte uns in Bewegung bringen und er möchte uns in Bewegung halten. Und deshalb hält er uns die Tür zu seiner Bewegung offen, in jedem Gottesdienst, mit jedem Wort, was er uns sagt. Vertrau mir, bau nicht auf dich oder auf andere Menschen und lass dich von dir selbst und anderen nicht entmutigen. Das sind die zwei Seiten einer Medaille. Geht nicht nur darum, dass wir nicht auf uns bauen, sondern dass wir uns auch nicht von uns selber und unserem Versagen entmutigen lassen. Er ist da. Ich bin da, sagt Jesus. Ich kenne deine Sehnsucht nach echtem Leben. Und ich habe am Kreuz alles getan, damit du es erfährst. Ist das nicht toll? Lässt uns das nicht auf die Beine kommen, auch angesichts der vielen Nöte und Unvollkommenheiten? Total schön, dass Jesus uns den Zugang zu seiner Bewegung immer offen hält.